Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Die Folge 498 ist heute dran. Ich begrüße alle, die zuhören, liebe Frauen, liebe Männer, liebe Freunde, liebe vielleicht zufällige Zuhörer, die einfach nur so mal da reingestolpert sind. Ja, 498, jetzt haben wir nächste Woche noch die 499 und dann kommt die ominöse 500, von der noch keiner weiß, ob sie ausfällt oder nicht. Oder, naja. Also, es hat natürlich wie jede Woche eine ganze Menge Neues gegeben und wir werden auch darüber sprechen, was denn sich so getan hat, aber am Anfang möchte ich gleich eine Warnung loswerden. Dazu hören wir uns erstmal unser Aufweck-Jingle an. Hier müssen wir jetzt aufpassen, dass der Datenschutz nicht die Oberhand über die wirtschaftliche Verarbeitung gewinnt. Wer hat das wohl gesagt, dass der Datenschutz nicht die Oberhand über die wirtschaftliche Verarbeitung gewinnt? Da ging es um Rohstoffe des 21. Jahrhunderts und das ist eben der Datenbestand, unsere aller Daten. Und gesagt hat das unsere hochgeschätzte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Pause musste jetzt sein. Nee, das ist kein Joke, das hat sie doch wirklich gesagt. Und zwar beim Verlegerkongress Publisher Summit in Berlin hat sie vor Verlegern diese Töne abgesondert. Es ist ja eigentlich gar nicht mehr nachvollziehbar, was das eigentlich bedeutet. Wenn wir da mal so ein bisschen reinhören, die Innen- und Justizminister der EU, die haben ja eine Verordnung verabschiedet und Angela Merkel meint, dass sie sehr ausgewogen ist und sagt, hier sind wir natürlich in einer grundsätzlichen Abwägung. Sie brauchen hinreichend Freiheiten, um die Cloud als Geschäftsmodell zu nutzen. Und das hat sie zu den Verlegern gesagt. Und dann weiter. Ich glaube, das ist eine bis jetzt noch nicht richtig erkannte Form der Wertschöpfung. Dem stehe der Schutz der Privatsphäre gegenüber. Wir brauchen einen Kompromiss. Ich fasse es nicht. Ich habe eigentlich gar keine Worte dafür. Wir brauchen einen Kompromiss zum Schutz der Privatsphäre. Das heißt, der Schutz der Privatsphäre existiert nicht mehr. Wir müssen jetzt einen Kompromiss suchen, wie wir den wieder einrichten können. Oder will man mit einem Kompromiss den Schutz der Privatsphäre aufweichen und uns wegnehmen? Was sagt unsere Bundeskanzlerin, die für uns da ist, irgendwelchen Vertretern von Verlagen, die ihren wirtschaftlichen Interessen folgen? Die verspricht ihnen unsere privaten, persönlichen Daten. Das ist ja der Hammer überhaupt. Das hätte ich mir aus dem Mund dieser Dame eigentlich niemals vorstellen können, aber naja, sie sagt es eben. Und sie sagt unter anderem auch noch, wir haben auf der einen Seite Produkte, die aus anonymisierten Daten gewonnen werden. Da geht es einigermaßen in Europa. Wenn es dagegen um individualisierte Daten gehe, wird es recht schwierig, so Merkel. Aber die Menschen werden in Zukunft auch individualisierte Produkte wollen, gleichzeitig aber auch den Schutz ihrer Privatsphäre wollen. Und das wird uns noch vor viele Abwägungen stellen. Ja, also das halte ich für politisches Larifari. Wenn es da einigermaßen geht in Europa, was auch immer das bedeutet, das heißt ja, dass wir in der Bundesrepublik wahrscheinlich Vorreiter sind gegen Datenschutz, privaten Datenschutz auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Privatsphäre angezweifelt wird, weil wir ja angeblich individualisierte Produkte haben wollen. Ja, was denn wohl? Jemand, der ein Bein verloren hat, der braucht ein individualisiertes Produkt, nämlich ein neues Bein, ein künstliches. Aber was denn sonst? Individualisierte Butter oder irgendwelchen Schönheitskram, den wir nicht brauchen, der uns aufgeschwatzt wird von der Industrie? Und zu viele laufen der Geschichte hinterher und sagen, oh ja, ich auch, ich möchte auch schön sein, anstatt sich auf die eigenen Werte zu besinnen. Aber wir sehen, wir hören, wo es hingeht. Es geht dahin, dass der Staat immer mehr an unsere persönlichen, ureigensten Daten heran will, um sie der Industrie zur Verfügung zu stellen, damit die wiederum Produkte herstellen kann, stricken kann, um uns das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ist eigentlich alles. Ein vollkommen blöder, eigentlich aberwitziger, abstoßender Weg, so etwas. Wenn jemand etwas haben will, dann kann er seine Daten, soweit er will, herausgeben. Aber dass man so etwas vor Verlegern ganz klar ausspricht und verspricht, das, liebe Frau Bundeskanzlerin, werde ich mir bei der nächsten Wahl nochmal vor meinem inneren Auge aufrufen und dann weiß ich, was zu tun ist. Die Digitalisierung der Energiewende, das ist ein Gesetzentwurf, den das Bundeskabinett auf die Reise geschickt hat, wonach dann Netzbetreiber auch Verbraucher mit geringem Stromverbrauch, auch mit einem sogenannten Klugmesser, nein, man sagt ja auf Deutsch, und das Gesetz bezieht sich auch darauf, Smart Meter, beglücken kann. Es wird als intelligentes Messsystem beschrieben. Und dann frage ich mich, wenn so ein Stromzähler intelligent ist, was bin ich denn dann? Naja, wahrscheinlich immer noch über denen, die diesen Mister erfinden. Aber pass mal auf, es geht um Folgendes. Unser Sigmar Gabriel, der Bundeswirtschaftsminister, der hat sich mit seinen Kollegen so weit geeinigt, dass dieses Gesetz nun mittlerweile am Mittwoch vergangener Woche auf den Weg gebracht werden konnte. Es geht darum, dass man bis 2035, allerdings in mehreren Schritten, dieses smarte Messsystem, wie er es nennt, und die dazugehörenden Gateways ja einführen will. Größere Verbraucher, wer mehr als 7 Kilowatt installierte Leistung und Energieerzeugungsanlagen hat, der soll schon ab 2017 damit beglückt werden. Und sogenannte haushaltsnahe Bereiche ab 2020. Bei einem Jahresverbrauch von über 6000 Kilowattstunden. Das ist dann ja eine Familie mit 3-4 Kindern vielleicht. Oder wo die Eltern mit im Haus wohnen oder so etwas. Das soll dann aber verpflichtend sein. Der Einbau ist dann verpflichtend. Das heißt, wenn alle nicht verheiratet sind oder jeder in einer einzelnen Wohnung wohnt, dann ist es nicht der Fall. Ja, die SPD, gerechte Partei eigentlich, ha? Also, alle ziehen in eine eigene Wohnung oder wir machen aus unseren Häusern 10 Einfamilienwohnungen und 10 Zähler und dann brauchen wir so ein Überwachungsteil nicht in der Wohnung. Gut, wird natürlich so nicht passieren. Das ist nur erstmal, um aufzuzeigen, wie weit Politik denkt. Und naja, die kleineren sollen natürlich auch irgendwann intelligent nachgerüstet werden. Da bleibt aber noch ein bisschen Zeit und das ist noch nicht wohl so zwingend, aber eben bis 2035 soll das auf jeden Fall so sein. Jetzt gibt es da ganz viele technische Richtlinien und Schutzprofile und so weiter. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, hat ja dazu schon oft genug die Meinung gesagt, worauf man achten sollte. Also die sagen zum Beispiel, dass die Ableseintervalle möglichst datensparsam zu wählen sind. Was heißt möglichst? Demnach soll man also dann aus den Ableseintervallen und den Daten, die man dann gewonnen hat, nicht Rückschlüsse ziehen können, sind die zu Hause oder nicht, oder wer braucht was, oder hat der Besuch, oder was weiß ich, was auch immer. Und wenn die Daten dann ausgewertet werden, dann sollen sie nur anonymisiert oder pseudo-anonymisiert oder aggregiert an möglichst wenigen Stellen, aber nur übermittelt werden dürfen. Und das heißt also, die Daten dürfen ausgewertet werden, anonymisiert oder pseudo-anonymisiert, und man darf sie weitergeben. Ja, das heißt also, es wird auf jeden Fall überwacht. Denn sonst brauchte man ja so etwas überhaupt nicht zu besprechen. Und die Regierung nennt diesen ganzen Kram dann Strommarkt 2.0. Das ist sehr intelligent, dieser Titel. Und es geht im Grunde genommen darum, dass man Regeln haben will, wie künftig Kapazitätsreserven beschafft werden sollen, wie sie abgerechnet werden sollen, wo sie eingesetzt werden sollen. Das Kabinett will aber auch die freie Preisbildung und aber die Sicherheit der Versorgung damit gewährleisten. Reserven sollen dann danach geplant werden und so weiter. Das heißt also, bisher unser Stromnetz war also unsicher, Reserven haben nicht ausgereicht, Versorgungssicherheit gab es keine. Wir müssen jetzt intelligente Stromzähler haben, selbst in der kleinsten Hütte irgendwann einmal, und Familien mit Kindern werden dann direkt erstmal benachteiligt. So. Ja, wenn das jetzt alles wäre, würde ich sagen, naja, das war wieder so eine blöde Idee von der Politik, aber die Netzbetreiber dürfen eigeninitiativ auch schon ihre Endkunden mit diesen intelligenten Messgeräten beglücken. Und das alles, um ihnen auch noch zu zeigen, wo eigentlich der Wind herweht, das alles kostet natürlich Geld. Geld, was der Einzelne, dem der Zähler dann zwangsweise an die Wand genagelt wird, bezahlen muss. Das bezahlt nicht der Netzbetreiber, das bezahlt nicht die Bundesregierung, wie auch, sondern wir. Das heißt also, irgendeiner kommt und sagt, hier, habe ich Smart Meter, nagel ich an Wand, zahlst du Geld. Toll, hm? Lobbyarbeit ist was Feines. Wenn die Industrie so einen Schrott verkaufen will, dann wird etwas entwickelt. Gleichzeitig haben wir beliebig viele Abhörfunktionen und alles andere wird gesagt, möglichst, möglichst datensparsam, möglichst anonym, möglichst dies, möglichst das. Ein weiteres Stück Freiheit geht verloren. Wenn man so Zähler mit irgendeinem Modul versehen würde, was dann monatlich einmal abgelesen werden könnte aus der Ferne. Man könnte die alten Zähler durchaus weiter verwenden. Man kann auch neue Zähler verwenden. Aber dass man jetzt zwangsweise von jedem, der einen Zähler zu Hause hat, Geld kassiert, damit ein neuer Zähler da hinkommt, finde ich einfach unmöglich. Und die Abhör- und Überwachungsmöglichkeiten und gleich das Vorsehen von Weitergabe von anonymisierten, was auch immer das heißt, Daten, es ist noch unmöglicher. Die Sicherheitsforscher von Lookout haben vergangene Woche Warnungen herausgegeben. Da sind ja uralte Funktionen wieder aufgetaucht und werden jetzt verwendet in Malware. Man sagt also hier, es sind Adwertrojaner. So heißt der Kram im offiziellen Sprachgebrauch. So, und die sollen also derart bösartig sein, wenn sie das Smartphone unter Android befallen, dann kann man in aller Regel sie nicht mehr entfernen, man muss ein neues Telefon kaufen. Ja, könnte man sagen, was ein Quatsch, oder? Naja, eigentlich nicht. Also, ich habe mich mal ein bisschen damit befasst und irgendwie ist das nicht so trivial, das Problem. Denn einmal verstecken sich diese Mistprogramme in irgendwelchen Sachen wie sozialen Netzwerken, also Applikationen für soziale Netzwerke, die wir auf unseren Klugloads drauf haben unter Android. Und die tun genau das, was so ein normales Programmchen eigentlich tut, aber haben zusätzlich noch eine Schadsoftware mit dabei, die das eigene Mobiltelefon routet. Ja, ja, Sie haben richtig gehört. über die Lücken im Betriebssystem, die Fehler, die da eingebaut sind, serienmäßig, wird das System geknackt, gehackt im Hintergrund, ohne dass man etwas davon merkt. Und dann nistet sich dieser Schadcode im System so ein, dass man es nicht mehr herausbekommt. Was die Schadsoftware macht, das ist eigentlich noch nicht so ganz klar. Das Einzige, was wirklich klar ist, dass man eben, wenn einmal der Befall da ist, ein Telefon hat, welches aus der Ferne von irgendjemandem gesteuert werden kann, abgehört werden kann. Alles, was ich machen kann, kann er. Alles, was ich eingebe, kann er. Und dass es im Moment noch keine Möglichkeit gibt, die Schadsoftware, die da drin eingebaut ist, irgendwie wieder herausbekommt. Also, Vorsicht, man sollte also diese Quellen, und im Moment ist diese Schadsoftware nicht in den offiziellen Quellen drin von Google, sondern nur in den Quellen, wo man alternativ Applikationen herunterladen kann. Das sollte man also tunlichst vermeiden, denn was bringt es mir, wenn ich sage, okay, ich mag Google nicht, ich gehe anders hin, lade mir das Gleiche und ich habe dann anschließend eine bösartige App auf meinem Telefon, kriege sie nicht mehr raus und muss dann anschließend mir ein neues Telefon kaufen. Dann verzichte ich lieber ganz auf die App. Oder was die Masse eben macht, man geht in den offiziellen Google Play Store. Es gab ja eine ganze Menge hin und her im Vorfeld um diesen Routerzwang. Routerzwang, Sie wissen, was das ist. Sie gehen zum Provider XY und sagen, gibst du mir Internet, sagt er, hier hast du schwarze Büchse, nagelst du an die Wand, darfst nur die nehmen und sonst nichts. Alle Einstellungen mache ich, du hast keinen Zugang dazu. Das war dann lange so ein bisschen ein Zankapfel zwischen der Industrie und zwischen den Providern. Die Provider wollten ganz gern diese Dinge, die sie in großen Stückzahlen, abgespeckte Geräte in der Regel, in großen Stückzahlen gekauft haben, wollten sie dann teuer weiterverkaufen oder monatlich abgelten lassen oder wie auch immer. So, Problem war einmal, wenn jetzt irgendeine Sicherheitslücke in diesem System, in diesem Router drin war, dann hat es teilweise sehr lange gedauert, bis der Provider die, und nur er konnte das und durfte das, ausgemerzt hat. Das heißt, neues Update draufgeschoben und so weiter. Verantwortlich war aber nach wie vor der Endbenutzer, weil er das Gerät betrieben hat. Da war also gesetzlich ein ziemlicher Blödsinn eigentlich. So, und man selbst konnte in diesem Teil nicht drin rumvorwerken, wie man das gerne möchte, sondern es war zu, ich hatte keine Zugangsdaten dazu und ich konnte da nichts weiter dran machen. Dieser sogenannte Routerzwang, der sollte also mal weg und dann sollte er wieder nicht weg und dann sollte er wieder weg und dann gab es wieder Zank und Streit. Jetzt endlich hat das Parlament diesen Gesetzentwurf verabschiedet. Als Kunde hat man jetzt die freie Wahl, ob man einen eigenen Router haben will, zum Beispiel von irgendeinem Anbieter. Vielleicht hat man das Gerät ja auch schon und wechselt nur zu einem anderen Provider. Oder ob man sagt, gut, Provider, du hast die Dinger im Programm, mach mal monatlich 5 Euro oder einmal Betrag oder irgendetwas. Ist ja eigentlich so in Ordnung, ist ja ganz gut. Aber was ich im Prinzip noch besser finde, das ist in diesem Gesetz, da steht jetzt ganz klar drin, dass der Netzabschlusspunkt die Anschlussdose ist. Anschlussdose ist das, was Sie da an der Wand haben, je nachdem, wie sie ausgeführt ist, vielleicht nur eine TAE oder sonst etwas. So, und da kommt das Kabel rein von Ihrem Provider. Vielleicht nur erstmal vom Netzbetreiber oder wie auch immer. Das ist jetzt der Netzabschlusspunkt. Ab dieser Dose sind Sie selbst dafür verantwortlich, können anschließen, was auch immer Sie wollen und müssen aber auch dafür gerade stehen, wenn das Quatsch ist, was Sie gemacht haben. Und damit haben wir jetzt wirklich die Freiheit, unseren eigenen Router zu verlangen von dem Provider und müssen nicht mehr in Kauf nehmen, irgendeine geschlossene Büchse dahin zu kommen. Also ich finde, das ist schon schön. Es ist zwar verzögert worden, die Länderkammer hatte versucht, da quer zu schießen. Der ganze Kram kam eigentlich ausgelöst durch Wirtschaftsunternehmen, die irgendwo noch stören wollten, aber letztendlich haben sie es nicht geschafft. Das Gesetz ist so, wie es ursprünglich mal erdacht worden war, durchgegangen. ich glaube, die haben nur irgendeine Fußnote, dass EU unterrichtet wird oder irgendwas, noch geändert. Aber inhaltlich ist es so geblieben. Und wir haben öfter darüber gesprochen. Ich finde es sehr gut, dass wir auch in der Richtung mal etwas melden können, was nur positiv ist. Ich wünschte, ich könnte Ihnen jetzt ein Bild zeigen von einem kleinen Bus. In der Schweiz sollen nämlich künftig Kleinbusse autonom fahren. Das Ding sieht aus, oben alles Glas, ringsrum Fenster und so weiter. Und die Unterseite ist gelb und horizontal abgetrennt durch einen roten Streifen. Die Scheinwerfer sehen vorn aus wie Augen. Irgendwie sieht es fast aus wie ein Spielzeug. Aber es ist ernst gemeint. Und zwar schon ab Frühling 2016 sollen diese Postautobusse in der Schweiz auf der Straße fahren. Fahren? Ja, ja. Sie sollen also mit maximal 20 Kilometer pro Stunde fahren. Das ist immer noch fahren, weiß ich, okay, aber ist doch schon Schneckenpost. Und die sollen erstmal in der Schweizer Stadt in Sitten im kommenden Jahr autonom sich bewähren. Wobei autonom, die Dinger haben kein Lenkrad, haben keine Bremse, haben keine Kupplung. Aber es muss immer einer mitfahren, der, ich glaube, wie haben sie geschrieben, instruiert ist oder so. Was auch immer das heißt. Allerdings haben diese kleinen Busse irgendwo eine Notaustaste. Wenn also was passiert, haut man drauf, Bus bleibt stehen. Ist also nicht so, naja, sagen wir mal, die große Gefahr eigentlich, die davon ausgeht. Einmal fährt das Seil langsam, dann ist es nur begrenzt. Das ist eine Vereinbarung zwischen dem Best Mike und der Postauto Schweiz AG, die dieses Projekt gestartet haben. Und Best Mile heißt das, nicht Mike. Wie komme ich auf Mike? Also Best Mile und Postauto Schweiz AG. Und die sollen dann in dieser Stadt dort einen offiziellen Verkehr aufrechterhalten, einrichten. Die Stadt selbst, ich glaube, ist so gut 30.000 Einwohner groß und liegt im Kanton Wallis, sind für die Innenstadt gedacht, also nicht irgendwo übers freie Land, wo sonst keiner fährt, sondern tatsächlich im richtigen, im guten, im dichten Verkehr. Und man will versuchen, langfristig gesehen, wenn dieser Test erfolgreich ist, die Außenbezirke der Stadt besser an den Kern anzubinden. Und diese informierten oder instruierten Mitarbeiter, so heißen sie, glaube ich, die da drin sind, die fahren eben erstmal einfach so mit. Den Sinn dahinter kann ich noch nicht ganz verstehen, aber vielleicht will man die Passagiere irgendwie ein bisschen beruhigen, dass auch ein anderer mitfährt, dass nichts passieren kann. Sowas in der Art soll es sein. Getestet werden die schon jetzt ab Dezember diesen Jahres und dann noch Anfang 2016 und dann geht's aber wirklich und ernsthaft los. Die Eidgenössische Technische Hochschule in Lausanne, die hat mit der Firma Bestmal zusammengearbeitet und die haben die Algorithmen, die komplette Steuerung und alles entwickelt für diese kleinen Busse. Und ich glaube, maximal 9 Personen können damit fahren. Die haben also, muss ich jetzt ehrlich sagen, hätte ich der Schweiz gar nicht zugetraut, dass sie eine solche Vorreiterrolle hier in Europa übernimmt. Die haben also wirklich Mut, dass sie sagen, wir versuchen das mal. Und ich glaube, wenn so etwas erfolgreich ist, wenn die Leute dann einfach wissen, ich kann da einsteigen, ist kein Fahrer drin, geht alles super gut, schläft nie ein oder sonst was oder rastet nie aus, könnte ja auch der Einstieg für andere Länder sein, dass man sagt, das ist der erste Schritt, da hat es geklappt, wir machen es auch. Ich find's toll. Die Vereinigten Staaten von Amerika und ihre Unternehmen, das ist schon eine Sache für sich. Diese Barbie-Puppe, ich weiß gar nicht, wie alt dieses Teil ist, ich habe nie sowas besessen. Und ich habe es nur immer gesehen und gehört und ist auch nicht meine Welt, so etwas. Aber jetzt kommt da etwas auf den Markt, wo ich sagen muss, irgendwo kann man es auch übertreiben. Vor dem Weihnachtsgeschäft, allerdings nur in den USA, nicht bei uns, kommt eine sprechende Barbie in die Spielzeugläden, die zusätzlich noch ein eingebautes Mikrofon und ein WLAN hat. So, und die soll sich dann mit dem heimischen WLAN verbinden und mit einer Cloud und was weiß ich nicht alles, weil diese kleine Barbie, die kann man ansprechen, mit der kann man reden. Und die schickt dann das, was da kommt als Frage oder Dialogversuch von einem Kind an diese Cloud. Dort sitzen dann ein paar Rechner und die suchen dann aus ungefähr 8000 verschiedenen Antworten die bestpassende aus und schicken sie wieder zurück. Und Barbie spricht dann. Na, die armen Kinder. Ob die dann keine Eltern mehr brauchen oder vielleicht haben sie ja gar keine, denn Eltern, die sowas schenken, wollen ja irgendwie ihre Ruhe haben. Naja gut, jetzt könnte man sagen, okay, ist eben Technik und ist eben lustig und so weiter. Wenn das ja alles in dem Bauch der Barbie passieren würde, würde ich ja sagen, macht euch schöne Tage damit, habt Spaß damit und gut. Aber es geht ja, wie ich eben beschrieben habe, raus. So, und diese Fragen zum Beispiel, die Dialoge von den Kindern, die werden, das gibt also der Hersteller ganz klar zu, gespeichert für 2 Jahre. Natürlich nur, damit man entsprechend reagieren kann und damit die Puppe vielleicht sagen kann, okay, hast mich ja vor 3 Tagen schon gefragt oder vor 365 Tagen oder sonst was. Auf jeden Fall werden die gespeichert. Und ja, gespeichert wird das da, wo die Cloud ist, in Start-up-Unternehmen, ToyTalk heißt das in San Francisco. Die haben auch diesen Sprachassistenten dafür entwickelt. Und das ist dann immer noch nicht alles, denn hier kommt noch etwas dazu, dass die Eltern zum Beispiel, wenn sie die Puppe gekauft haben, sich anschließend über das Internet anmelden können bei dem Betreiber dieser Cloud und sagen können, pass auf, ich möchte jeden Tag oder jede Woche oder nur bei irgendwelchen Anlässen das, was mein Kind seiner Puppe erzählt hat, von dir per E-Mail als MP3 zugeschickt bekommen. Sag mal, sind die Amis nicht wirklich blöde, die eigenen Kinder zu überwachen, zu hintergehen? Haben Kinder keine Privatsphäre? Kann man das eigentlich wirklich machen? Das passt mir nicht in den Kopf, dass ein kleines Kind seiner Puppe vielleicht irgendwie seine Sorgen erzählt oder sonst was, oder vielleicht künftig auch seinem Teddy, und dass die Eltern das dann irgendwie per E-Mail mitgeteilt bekommen. Ich glaube, irgendwo reicht's doch, oder? Aber das liegt ja eigentlich an den Menschen. Wenn die Menschen sowas kaufen, wenn sie das für ihre Kinder haben wollen, wenn sie diese Technologien nutzen, wenn sie keine Lust haben, mit ihren Kindern zu reden, dass ihre Kinder jetzt ein Kunstwesen haben müssen, mit dem sie reden können, mit dem sie ihre Sorgen teilen können, mit dem sie irgendwas anderes gemeinsam machen muss, dann ist es mehr als armselig, wie sich diese Welt mit Hilfe der Technik entwickelt. Aber schuld sind die Menschen. Schuld ist nicht die Technik. So, ja. Jetzt sind wir eigentlich schon wieder am Ende angelangt und ich möchte nochmal darum bitten, die Vorschläge, die Namensvorschläge für die Eule, auch in der nächsten Fernsehsendung habe ich sie wieder mit drin, in den nächsten beiden. Die kommenden Sonntag und dann natürlich in 2 Wochen. Da habe ich die Frage nochmal gestellt. Bitte nur per E-Mail, sonst kriege ich den Kram nicht zusammen. Also es gibt da so einige Vorschläge, die sich häufen. Im Moment ist da immer noch Wolfgang der Vorschlag, aber ein Maskottchen, was so heißt wie ich, weiß ich nicht. Ich hoffe mal, es kommen noch andere. Konrad oder Zuse oder Konrad Zuse ist auch sehr häufig genannt worden. Und was in der letzten Zeit immer stärker kommt, das ist Bitty. Es waren auch welche dabei, Bit, aber Bitty ist doch recht häufig genannt worden. Ja, jetzt muss man natürlich abwarten, das ist noch lange keine Entscheidung, denn ich habe ja gesagt, bis zum 31. Dezember will ich alle Namen sammeln, werden im Moment schon jetzt schön in Listen eingetragen, welcher Name wie oft genannt wurde. Es sind leider viel zu viele dabei, die nur einmal genannt wurden, aber wir sprechen drüber und dann am 1. Januar wird dann festgelegt, welchen Namen dieses Teil wirklich bekommen soll. Oder in der ersten Januarwoche. Ich weiß noch nicht, wann ich dazu komme. Und dann haben wir es Anfang Januar, werde ich es hier verkünden. Und in der Fernsehsendung kann ich es dann nicht verkünden. Da kann ich es dann erst Anfang Februar verkünden, weil die Fernsehsendung vorher aufgezeichnet wird. Denn das Studio, in dem wir produzieren, wird umziehen. Es wird ein größeres, neueres, moderneres Studio sein und werden. Und das fällt in diese Zeit und da müssen wir also deutlich vorproduzieren. Aber es hilft uns und es wird alles noch besser als jetzt schon. So, jetzt aber schnell in den Shop schauen. Guckt euch mal unser namenloses Maskottchen, die Eule, an. Letzte Woche waren sie schon ausverkauft. Wir waren ganz überrascht. Und wir haben auch noch andere schöne Sachen da. Ich wünsche allen eine schöne Woche, strecke den Daumen nach oben, sage immer ein Bit übrig behalten und bis dann. Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.